im gewohnten Format stattfinden. Um die Stammhörerinnen und Stammhörer nicht ganz leer ausgehen zu lassen, haben wir allerdings eine Buchvorstellung für euch. Und zwar bekommt ihr in der kommenden halben Stunde die Möglichkeit, in das Buch »Der gute Stern« des Janusz K. von Gisela Karau reinzuhören. Gisela Karau, geboren im Mai 1931, ist eine vor allem in den neuen Bundesländern bekannte und beliebte, aber nicht unumstrittene Schriftstellerin. Zu DDR-Zeiten hatte sie viele gesellschaftliche Funktionen, unter anderem im Schriftstellerverband der DDR, und wurde vielfach ausgezeichnet. Sie hat über 30 Bücher, zahlreiche Hörspiele, etwa 2800 Liedtexte, einige Filmdrehbücher und viele Briefe verfasst. Auf der Internetseite Femme-Biografie kann man auch lesen, dass sie besonders über und für Frauen schreibt und Frauen sich vor allem davon angesprochen fühlen, wie sie mit Witz und Verstand zwischenmenschliche Beziehungen untersucht und darstellt. Vielfältig sind ihre Ausdrucksformen, steht da weiter. Kaum eine literarische Form habe sie noch nicht ausprobiert. Am bekanntesten ist sie als Lyrikerin. Klare, unverschnörkelte, aber feinfühlige und tiefgründige Gedichte und Lieder sind ihr Markenzeichen. Vorgeworfen wird ihr vor allem ihr Engagement in der DDR-Kulturpolitik und ihre Aussage, dass sie gerne in der DDR gelebt habe, auch wenn sie nicht zurückhaben wolle. Gisela Karau bekennt sich auch unter den geänderten Bedingungen zu linken Positionen und das macht sie angreifbar. Ihr Publikum achtet sie aber auch gerade dafür, dass sie nicht mit dem Ende der DDR alle Überzeugungen über Bord geworfen und ihr Mäntelchen nach dem Wind gehängt hat. Dabei leugnet sie jedoch weder eigene Fehler noch die der DDR-Politik. Genaueres zum Roman, den wir euch jetzt vorstellen wollen, erfahrt ihr in einer Einführung von der Autorin selbst gesprochen.
Heute ist der 11. April 1995, das heißt, das sind genau 50 Jahre her, seit sich die Häftlinge von Buchenwald in einem Aufstand von der SS selbst befreit haben. Das Buch, das ich damals geschrieben habe, Anfang der 70er Jahre, ist es zum ersten Mal erschienen, »Der gute Stern« des Janusz K., erzählt eine wahre Geschichte. Robert Siewert, deutscher Kommunist, eingesperrt in Buchenwald seit 1938, war Kapo eines Baukommandos. Er war Maurer. Und ich habe von ihm selbst erfahren, er hat das Entstehen und Erscheinen des Buches noch erlebt, wie es ihm und seinen Kameraden gelungen ist, 200 polnische Kinder vor dem sicheren Tod in Buchenwald zu bewahren. Denn für Kinder war dieser Lageralltag mörderisch und sie hätten ihn nicht überstanden, wenn die Älteren nicht schützend die Hände über sie gelegt hätten. Nun fragt man sich natürlich, wie kann man denn, wenn man selbst Häftling ist, andere Häftlinge retten? Und ich fand diese Methode, sie durch Arbeit zu retten, erst bei längerem Nachdenken sehr einleuchtend, als es mir beschrieben wurde, wie Robert Siewert das eigentlich gemacht hat. Er musste ja die SS, den Lagerkommandanten und diese ganzen Banditen, die dort oben die Herrschaft hatten auf dem Ettersberg, davon überzeugen, dass es auch zu ihren Gunsten ist, zu ihrem eigenen Nutzen, diese polnischen Kinder nicht einfach ins Gast zu jagen oder verhungern zu lassen, sondern aus ihnen Arbeitskräfte zu machen. Und da Robert Siewert als Maurer-Kapo große Aufgaben im Auftrag der SS zu erfüllen hatte, nämlich Garagen zu bauen und SS-Villen und Fabriken und alles, was dort auf dem Ettersberg für die SS gebaut werden musste, waren die interessiert an Arbeitskräften. Und das haben sich die Illegalen überlegt, dass sie auf die Weise die Kinder zu Maurern ausbilden und ihnen das Leben erhalten können. Ich fange jetzt mal mitten in der Geschichte an. Ich hoffe, dass das der Zusammenhang klar wird. Janusz K., der dem Buch den Titel gibt, ist eine erfundene Gestalt. Er steht für die Kinder dort in dem Lager, die natürlich nicht wissen konnten, dass Robert Siewert ein Deutscher, ein guter Mensch ist, der ihnen helfen will. Und dieser Janusz, meine Hauptfigur, hat große Zweifel daran. Und das ist eigentlich die Geschichte, wie er merkt, dass da jemand ihn retten will, ihn und seine Kameraden. Während Janusz und seine Gefährten zitternd vor Furcht und Kälte in der Baracke hocken und sich von aller Welt verlassen glauben, marschiert Robert zum Kommandanturgebäude. Er lässt sich beim Lagerführer melden. Den grauen Bürstenkopf entblößt, die Hände vorschriftsmäßig an der Hosennaht, das Urbild eines disziplinierten Häftlings, wartet er auf das gnädige Rein des Sturmbannführers Schobert. Der hockt mürrisch hinter seinem löwenfüßigen Schreibtisch. Was gibt's denn, Sievert? Herr Sturmbannführer, so geht es nicht mehr weiter. Was geht so nicht mehr weiter? Schobert verzieht ärgerlich das Gesicht. Immer mehr Maurer und Bauarbeiter von uns müssen auf Außenkommando und ich weiß nicht, wie ich die Termine halten soll. Mann, kommen Sie mir nicht so. Die Termine müssen gehalten werden. Sie stehen mir dafür gerade. Sie wissen ganz genau, wofür die Arbeitskräfte angefordert werden. Wir brauchen Flugplätze, wir müssen Betriebe unter die Erde verlagern. Menschenskind, Sievert, Deutschland führt Krieg und Sie jammern mir hier die Ohren voll. Roberts Gesicht bleibt ruhig. Er hat den Sturmbannführer genau da, wo er ihn haben will. Deshalb bin ich ja hier. Schobert sieht ihn erstaunt an. Sie wollen uns also siegen helfen? Da bin ich aber gespannt. Wir können zusätzliche Arbeitskräfte ausbilden. Schobert beugt sich interessiert über die Schreibtischplatte. An wen denken Sie? An die 200 Polenjungs, die wir neu bekommen haben. Enttäuscht lässt sich der Sturmbannführer in seinen Sessel zurücksinken. Seine gepflegten Hände klimpern auf einem unsichtbaren Klavier. Dieses jämmerliche Polenpack. Ich habe es mir angesehen. Minderrassiges Material. Robert zuckt mit keiner Wimper. Hat nicht der Führer gesagt, dass es für die Minderrassigen kein größeres Glück geben kann, als für die Deutschen zu arbeiten? Schobert grinst. Und dieses Glück wollen Sie den Lümmels bescheren, Sie Weihnachtsmann? Sollen Sie arbeiten, Herr Sturmbannführer? Sollen Sie zeigen, wozu Sie taugen? Der Sturmbannführer legt den Kopf in den Nacken und sieht den Capo aus zusammengekniffenen Augen an. Und du meinst, es wird was mit denen? Da ist doch ein Haufen kleines Kroppzeug dabei. Die müssten ja noch die Brust kriegen. Ich war kaum größer, als ich Maurerlehrling wurde. Robert ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Diese Ruhe, diese Hartnäckigkeit schafft den Lagerführer. Aber ihm ist die Sache nicht ganz geheuer. Wo ist der Pferdefuß? Er malt etwas auf seine Schreibunterlage. Es sieht aus wie ein Galgen. Das Telefon klingelt. Robert setzt noch einmal an. Mit wem soll ich die Arbeit machen? Mit denen, die zwei linke Hände haben? Mir ist es lieber, ich ziehe mir meine Arbeitskräfte selber heran. Wieder klingelt das Telefon. Schobert nimmt den Hörer, hält die Muschel zu und sagt, einverstanden, Sievert, aber wenn die Sache schief geht, dann kriegst du deinen Arsch voll, dass dir die Schwarte platzt. Robert grüßt zackig, macht auf dem Absatz kehrt und marschiert aus dem Raum. Im Vorzimmer hält er die Luft an. Draußen atmet er auf. Das wäre geschafft. Freude will seine Schritte beschleunigen, doch sein Häftlingsinstinkt lässt ihn wie immer das richtige, unauffällige Tempo finden, den gesetzten Gang eines harmlosen älteren Mannes. Als Albert am Nachmittag noch einmal im Lagerschuppen zu tun hat, trifft er, wie es der Zufall will, gerade wieder den Capo an, der Zementsäcke zählt. »Na?« fragt Albert gespannt. Robert legt ihm die Hände auf die Schultern. »Mensch, Albert, der hat angebissen.« Albert nickt zufrieden. »Womit fangen wir an?« »Erstmal müssen wir die Bengels über den Winter kriegen. Draußen gehen sie uns ein. Wir machen theoretische Schulung mit ihnen.« »Psst«, sagt Albert, »Schulung, wie sich das anhört. Willst du mit denen das kommunistische Manifest lesen?« »Vielleicht später«, erwidert Robert trocken. »Erstmal reden wir übers Bauen. Wir setzen sie in einen Raum, den wir heizen können. Wir organisieren uns eine Schultafel. Wir schaffen uns Modellbausteine an.« »Das kann die Tischlerei aus Abfallholz machen«, wirft Albert ein. »Ja, und dann lernen sie Mauern. Erstmal am Tisch.« »Sie müssen mehr lernen, Robert. Leben müssen sie lernen. Überleben.« »Verlass dich drauf, aus denen machen wir wieder richtige Jungs. Wenn der Frühling kommt, sind wir schlauer, Albert.« 18, bemerkt Albert ganz nebenbei. Draußen geht ein Posten vorüber und wirft einen flüchtigen Blick durch die halb geöffnete Schuppentür. 18 ist das Deckwort der Häftlinge für Achtung. »Also dann schaff mir die 10 Sack Zement rüber zum Heizkanal«, sagt Albert laut und wendet sich zum Gehen. »In Ordnung«, sagt Robert ebenso laut. Albert ballt die rechte Faust und hebt sie mit Augenzwinkern in Kinnhöhe. Mich legst du nicht rein, denkt Janusz. Er sieht sich in der Baracke um. Wie brav sie da sitzen, sogar solche Großen wie der Wojciech mit seinen 16 Jahren. Aber der ist sowieso kein Genie. Sie kommen ihm alle vor wie Schafe. Geschoren, dumm, folgsam. Sein Nachbar Andrzej starrt mit halboffenem Mund auf den Mann vorn an der Tafel und fühlt sich wie in der Schule. Fantastisch, mit einem Capo als Lehrer, mit einem, der die Sprache Hitlers spricht. Vor langer, langer Zeit, in einem anderen Leben, hat Janusz diese Sprache von seinem Vater gelernt. Ach, der Vater war klug, er las deutsche Bücher, aber er kannte die Deutschen nicht. Janusz fühlt sich mit einem Mal sehr müde. Er legt den Kopf auf den Arm, die Holzklötzchen drücken, er fegt sie achtlos zur Seite, ein paar fallen auf den Fußboden, er bückt sich nicht. Robert Siewert spricht sehr ruhig, betont langsam, damit ihn alle verstehen. Die meisten stammen aus Gebieten, in denen Polnisch und Deutsch gesprochen wird. Er tastet sich an die Jungen heran, spricht von den Schönheiten der Baukunst. Wer sie einmal sehen gelernt hat, wird sie immer lieben. Wen lieben? Die Baukunst? Janusz richtet sich kerzengerade auf. Was erzählt der da? Sie verstellen sich gern, diese Deutschen. Ungeheuer freundlich können sie tun. Und wenn du ihnen vertraust, krach, hast du ihren Stiefel im Kreuz, ihr Hohngelächter im Ohr. Und es gibt Kapus, die sich benehmen wie SS-Leute, um sich bei denen lieb Kind zu machen. Oh nein, mich legt keiner rein, mich nicht. Ich hasse sie alle, hasse ihre schreckliche Sprache, ihr schreckliches Lager, ihr ganzes schreckliches Land. Sie haben mir alles genommen, Vater, Mutter und Hanka, meine kleine Schwester, meine Freunde, meine Heimat. Aber ich werde es mir nicht gefallen lassen. Plötzlich hört er ein vertrautes Wort. Krakau. Krakow heißt das, möchte er schreien. Aber er schweigt. Der Kapo sagt, in Warschau, in Krakau, überall in eurem Land gibt es herrliche Bauwerke, ihr könnt stolz darauf sein. Sieh mal an, denkt Janusz böse. Habt ihr das auch schon gemerkt? Mir brauchst du nichts über Krakow vorzusäuseln. Ich bin da geboren, mein Herr. Ich habe 13 Jahre dort gelebt. Ich konnte kaum laufen, da hat mich der Vater mit auf den Wawel genommen. In der Marienkirche bin ich getauft. In dem Kaffee an den Tuchhallen habe ich mit Mama Eis gegessen und kleine süße Törtchen. Jetzt trampeln Deutsche auf den schönen roten Teppichen herum und fressen alles auf. Janusz ist so in Gedanken, dass er gar nicht bemerkt, was der Kapo mit quietschender Kreide an die Tafel malt. Er schreckt erst auf, als ein Geklapper den Raum erfüllt. Seine Kameraden versuchen, ihre Modellbausteine so übereinander zu setzen, wie Robert es ihnen vorzeichnet. Spielerchen, denkt Janusz. Die Tür wird aufgestoßen. 200 Jungen springen auf, reißen die gestreiften Mützen vom Kopf und legen die Hände an die Hosenbeine. Ein SS-Mann steht im Raum. Misstrauisch blickt er auf die Holzklötzchen, auf die Tafel, auf Robert Siewert. »Schule? Hier in Buchenwald? Was soll diese Spielerei, Mensch?« brüllt er den Kapo an. Andrzej klappert vor Angst mit den Zähnen. Janusz nimmt seine kleine eiskalte Hand und drückt sie. »Spielerei?« Der Kapo greift das Wort des SS-Mannes gelassen auf. »Kann schon sein, dass das so aussieht, Herr Scharführer. Es ist aber ernsthafte Arbeit.« »Was?« Der Scharführer schiebt sein Gesicht dicht vor Roberts und starrt ihm in die Augen. »Habe ich richtig gehört? Arbeit?« »Sie haben richtig gehört. Hier findet Unterricht statt. Ich bilde Maurer aus. Auftrag von Sturmbannführer Schobert.« »So?« Der SS-Mann tritt einen Schritt zurück und blickt sich im Raum um. »Sehen Sie mal, Robert Siewert nimmt zwei Holzklötze und hält sie aneinander. Eine glatte Mauer zu ziehen, das ist nicht schwer, aber eine Hausecke...« Er fängt an, auf dem Tisch mehrere Bausteine übereinander zu türmen oder einen Schornstein aufzusetzen. Dazu gehört Übung. Widerwillig sieht der Scharführer auf die Hände des Kapos, der unbekümmert weiterspricht, bis er endlich schließt. Deutsche Wertarbeit, Herr Scharführer. Halten Sie's Maul, Mann, sagt der und geht zur Tür. Von dort aus blickt er noch einmal über die mageren Gestalten, schnellt plötzlich das Kinn vor und macht ein ganz kleiner Zug zusammen und beginnt zu weinen. Mit geheucheltem Mitleid zeigt der Scharführer dem Kapo das schluchzende Bürschchen. Jammerpflaumen, Siewert, und Sie wollen mir weismachen, das werden Maurer? Abwarten, erwidert Robert Siewert ruhig. Janusz starrt den Scharführer an. Bemerkt er den wilden Ausdruck in den Augen des Jungen? Janusz reißt sich zusammen, senkt den Blick, er weiß, Der kann Bodenkunde mit mir veranstalten, Froschhüpfen, kriechen im Schlamm, mich treten und schlagen. Da spricht Robert Siewert weiter, als sei der Scharführer Luft für ihn. Also Jungs, habt ihr begriffen? Ein Mauerstein ist 6 Zentimeter hoch, 12,5 Zentimeter breit und 25 Zentimeter lang für eine halbzöllige Wand. Die Tür knallt, die Fenster klirren. Setzt euch hin, sagt Robert leise, und dann lächelt er. Janusz sieht das Lächeln, und für einen Augenblick wird ihm ganz warm ums Herz. Tränen treten ihm in die Augen. Dabei hat er sich geschworen, nie mehr zu weinen, jedenfalls nicht, wenn es ein Deutscher sehen kann. Was haben ihm seine Tränen genutzt, als man ihn von Vater und Mutter wegriss, als er die kleine Schwester zwischen schwarzen Uniformen und Hunden verschwinden sah? Weinen nützt nichts, es macht krank. Setz dich doch. Die Stimme des Kapos klingt tief und ruhig. Janusz wischt mit dem Ärmel über das Gesicht und setzt sich. Mechanisch nimmt er in jeder Hand einen Bauklotz. Ich spiele mit, denkt er ergeben. Es vertreibt die Zeit und den Hunger. Und es tut nicht weh. Robert wirft ein paar Holzscheite in den eisernen Ofen. Das Feuer beleuchtet sein Gesicht mit rötlichem Schein. Draußen pfeift ein scharfer Ostwind, hier drinnen aber ist es warm. Die Füße der Jungen in den dünnen Leinensocken und Holzklotzen, noch erstarrt vom Morgenappell, können allmählich auftauen. »Der Onkel ist gut«, flüstert der kleine Andrzej. »Wie alt bist du?«, fragt Janusz. 10, antwortet Andrzej. »Das weißt du doch.« »Ja, ja«, sagt Janusz. 10. Das klingt sehr von oben herab. »Wer von euch kann singen?«, will der Kapo wissen. »Ich«, ruft Andrzej mit heller Stimme. Und Andrzej singt. Er singt das Lied vom Kuckuck. Sein heller Sopran, dem er zu Hause im Kirchenchor manches Solo verdankte, ahnt den fröhlichen Ruf des Frühlingsvogels nach. »Kuckuck, Kuckuck, ha, 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 ha.« Über viele Gesichter gleitet ein Lächeln der Erinnerung. Janusz beißt die Zähne zusammen. »Idiot«, flüstert er. Als Andrzejs letzter Ton verklingt, zerrt er den Kleinen auf den Stuhl zurück. »Wenn du noch mal quakst, kriegst du einen Hintern voll.« Andrzej sieht ihn erstaunt an. »Warum denn, Janek? Warum soll ich nicht singen?« »Ach, du begreifst nichts, du Dummkopf«, sagt Janusz böse. »Was gehen die Deutschen unsere Lieder an? Sie haben schon alles geklaut. Kann man denn überhaupt nichts mehr für sich behalten?« »Nun werde ich euch etwas vorsingen.« Mit vollem Bariton schmettert Robert, hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn, vorwärts die Rosse sie traben, lustig schmettert das Horn. Aus einem halben Meter Höhe lässt Janusz einen Holzklotz auf die Tischplatte fallen und noch einen und noch einen. Dann dreht er dem Sänger den Rücken zu und guckt aus dem Fenster. So bemerkt er nicht die ernsten Augen Robert Sieverts, der in dieser Sekunde erfasst, was in dem Jungen vorgeht. Draußen ertönt das Getrappel eilender Füße. »Mittagszeit«, ruft der Kapo, »beeilt euch, heute gibt's Nachschlag.« 400 Holzpantinen klappern zur Tür. Am Abend kann Janusz nicht einschlafen, er friert. Es ist kalt im Kinderblock, die harte Decke riecht nach Desinfektionsmittel. Er zieht die Knie bis zum Kinn hoch, man darf die Unterwäsche nicht anbehalten. Tut man es dennoch, gibt es Prügel, wenn man erwischt wird. Aber keiner der Jungen hat unter dem dünnen Häftlingsnachthemd Unterhose und Hemd ausgezogen. Bisher haben sie Glück gehabt. Es scheint den Frommen unter ihnen, als sei ein Schutzengel um sie. Für den kleinen Andrzej ist es klar, der Schutzengel ist groß und stark, hat graues, kurzgeschorenes Haar, kann Häuser bauen und lustige Lieder singen. Er heißt Robert und erinnert Andrzej an die kleinen, bunten Heiligenbilder, die der Herr Kaplan immer verteilt hat. Andrzej liegt in dem Bett über Janusz. »Schläfst du schon, Janek?« Er streckt den Kopf nach unten. »Ja«, brummt Janusz, »halt die Klappe.« Seufzend dreht sich Andrzej zur Wand. Er hätte gern ein bisschen über den heiligen Robert gesprochen, der sie bestimmt vor dem Bösen retten wird. Mit diesem tröstenden Gedanken schläft er ein. Thank you. ich überspringe ein Stück, in dem ich Robert beschreibe mit seinen eigenen Überlegungen zu der Rettung der Kinder. Jetzt geht's weiter. Robert spricht mit den Jungen über das Mauern im Verband. Er zeichnet einen Schnittverband an die Tafel und fährt mit dem Finger über eine Linie. Seht ihr, die Fuge muss durch das ganze Mauerwerk laufen. Schüchtern hebt ein Junge die Hand. Robert macht große Augen. Das hat es noch nicht gegeben. Einer meldet sich. Warum heißt das Verband? Ich denke, Verband kann man am Kopf haben oder am Bein, wo es weh tut. Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht. Was will er? Tuschelt Angie. Janusz winkt ab. Wichtig tun will er sich. Robert freut sich über die Frage. Viele Wörter haben einen doppelten und einen dreifachen Sinn, erklärt er. Das Wort Verband kommt von verbinden. Man kann Wunden verbinden, da hast du recht. Er zögert, dann fährt er entschlossen fort. Auch Menschen können sich miteinander verbinden. Das heißt, sie vereinen ihre Kräfte, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Im Verband ist man immer stärker als allein, besonders unter Druck, unter Belastung. Rasch verlässt er das gefährliche Pflaster wieder. Heute geht es uns um die verschiedenen Arten von Verbänden bei Mauern. Da gibt es den Blockverband, den Kreuzverband, den Märkischen Verband, den Polnischen Verband. War da nicht ein Gesicht am Fenster? Janusz glaubt, eine SS-Mütze gesehen zu haben. Er hält den Atem an. Wirklich, die Klinke wird leise heruntergedrückt und im Türrahmen steht breitbeinig der Oberscharführer. Robert hat nichts bemerkt. Er wendet ihm den Rücken zu und zeichnet etwas an die Tafel. Wie kann man ihn warnen? Einen Baustein werfen? Zu spät. Der SS-Mann stößt einen Pfiff durch die Zähne. Robert fährt herum. Die Überraschung ist Oberscharführer Schmidt gelungen. Ich habe alles gehört, du Schwein, sagt er strahlend. Jetzt geht's dir an den Kragen, Capo. Was habe ich denn gesagt? Robert macht ein harmloses Gesicht. Sein Herz schlägt wie ein Dampfhammer gegen die Rippen. Das weißt du genauso gut wie ich. Mir machst du nichts vor. Ich erstatte Meldung. Und raus ist er. Robert kennt ihn. Das ist einer, der sich einen Spaß daraus macht, Menschen zu quälen, besonders Juden. Der Lagerlautsprecher dröhnt, Siewert zum Lagerführer, Siewert sofort zum Lagerführer. Robert bemüht sich, ruhig zu bleiben. Keine Aufregung, Jungs, ich bin bald wieder hier. Er setzt die runde Mütze auf und geht mit steifen Knien aus der Baracke. Bist du noch nicht hier, Siewert? Schreit es aus dem Lautsprecher. Sollen wir dich holen? Robert läuft schneller. Die letzten Meter bis zum Tor rennt er atemlos, steht er vor dem Löwenfüßchen-Schreibtisch stramm. Der Sturmbahnführer dreht einen Brieföffner in der Hand, tritt nahe an Robert heran und setzt die Spitze an seine Kehle. Na, geht dir die Muffe? Robert schluckt. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Herr Sturmbahnführer. So? Der reinste Unschuldsengel. Ich werde Ihnen was sagen. Sie spielen mit Ihrem Kopf. Schubert zieht den Brieföffner zurück. Plötzlich brüllt er. Was machen Sie mit den Polenlümmels für Schulung? Mir ist gemeldet worden, dass Sie dort politische Reden halten. Was kann der Schmidt gehört haben? Robert überlegt blitzschnell. Ich werde mich hüten, politische Reden zu halten, Herr Sturmbahnführer. Davon verstehen die Jungs doch gar nichts. Der Lagerführer stutzt. Da ist was dran. Sie haben von Verbänden gesprochen, unter anderem vom polnischen Verband. Oberscharführer Schmidt hat es mit eigenen Augen gehört. Der Druck in Roberts Kopf lässt nach. Das stimmt, von Verbänden habe ich gesprochen. Er lächelt unwillkürlich. Da grinsen Sie noch? Sie wissen ganz genau, dass Sie hier über Organisationen nicht zu quatschen haben. Die erste Wut des Sturmbahnführers ist verraucht. Er kann in Roberts Gesicht keine Spur von Unsicherheit entdecken. Ich muss Sie bestrafen, erklärt er. Verstehen Sie was vom Bau, Herr Sturmbahnführer? Dazu habe ich meine Leute. Dann bitte ich darum, den Bauführer zu rufen, sagt Robert fest. Ich habe Fachausdrücke erklärt. Die Jungs müssen lernen, im Verband zu mauern. Das gehört zur Ausbildung. Schobert spricht ins Mikrofon. Bauführer Becker zu mir. Becker kommt angespritzt. Sonderurlaub? Beförderung? Bloß Siewert. Der Capo steht vor dem Schreibtisch des Sturmbahnführers wie eine Eins. Und Becker soll etwas über Verbände erzählen. Schön blöd, der Schobert hat sich reinlegen lassen von dem Schmidt, dem Stinktier. Siewert wird sich eins feixen. Das weiß doch jeder Wasserträger auf dem Bau, was ein polnischer Verband ist. Ja, ja, der Herr Sturmbahnführer, wenn er seine Fachleute nicht hätte, würde er baden gehen. Der Bauführer zählt alle Verbände auf, die es bei Mauern gibt. Schobert winkt ab. Danke, Sie können gehen, Bauführer. und zu Robert, der seine Augen auf das Fensterkreuz geheftet hat. Sie auch, Sievert, aber lassen Sie sich das eine Warnung sein. Wir passen auf.
Das weiß ich, Herr Sturmbannführer. Robert baut ein Männchen und denkt, ich auch.
Als er in die Unterrichtsbaracke zurückkommt, geht ein Aufatmen durch den Raum. Robert ist einen Augenblick überwältigt von der Erkenntnis, diese polnischen Kinder haben um mich, den deutschen Kapo, gebangt. Er möchte sie alle umarmen wie ein Vater, ihnen etwas Gutes sagen. Aber er sagt nur, alles in Butter, Jungs, wir machen weiter.
Die Ängste der letzten Stunde fallen von ihm ab wie eine alte Haut.
Matko Boska, flüstert Andrzej. Heilige Mutter Gottes, du hast ihn beschützt.
Janusz hört den Stoßseufzer des Kleinen und streicht ihm nachsichtig über den runden Igelkopf. Schon gut, Kumpel. Auch er hat um Robert gebangt.
Bis die Tür aufging und der Kapo unversehrt hereintrat, keine Spur einer Auseinandersetzung, einer Gewalttätigkeit, der kommt gut zu Rande mit der SS, denkt Janusz.